Erstes Kapitel: Alte Freunde.
Knöpfe und Newsletter.
Es war Samstagabend und ich saß in meinem Fernsehsessel. Auf der Mattscheibe überboten sich dicke alte Frauen darin, die Vorteile von Stützunterwäsche anzupreisen. Und tatsächlich, vorher hatten sie einen dicken Bauch und danach hatten sie zwei dicke Bäuche, weil die eine Hälfte über der hornhaut-umbrafarbenen Strumpfhose herausquoll und die andere als kompaktes Paket bis auf die Oberschenkel gepresst wurde. Der Schauder des Ekels, der mich daraufhin erfasste, dauerte mehrere Sekunden. Dass ich mir das überhaupt ansah, war purer Faulheit geschuldet. Die Batterien in meiner Fernbedienung waren, während ich im Eiltempo durch die Programme seppte, ausgerechnet in dem Moment ausgefallen, als ich bei einem der unzähligen Verkaufssender landete. Das erschreckend anziehende Tremendum Fascinosum zu Latein hatte mich gepackt, wie bei einem Verkehrsunfall, bei dem man die Augen einfach nicht von der Blutwurst nehmen kann, die mal ein Porsche-Fahrer gewesen war, oder bei den zwei sich paarenden Schnecken in diesem komischen französischen Insektenfilm. Die übertriebene Begeisterung der Verkäuferin war zudem das Höchstmaß an Lebensfreude, das in diesen Tagen meine trübe Kammer erhellte. Seufzend lehnte ich mich über den Rand des Sessels, um das Notebook vom Boden zu klauben. Es stand, fast wie in einer modernen Installation, auf dem schmutzigen Teppich, zwischen leeren Bierdosen, eingetrockneten Single-Mahlzeiten und unkaputtbaren Cola-Light-Flaschen. Ja, ich achte auf meine Linie. Ich trug übrigens ein weißes, ehemals weißes T-Shirt und kein Feinripp-Unterhemd, aber trotz dieses kläglichen Versuchs, das Klischee zu durchbrechen, war es wohl nicht zu verhehlen. Ich war ein Langzeitarbeitsloser. Seit dem heutigen Mittag. Will sagen, heute war der Schrieb vom Arbeitsamt eingetroffen. Entschuldigung. Das nennt sich ja jetzt Agentur. Dieser Verein von Arbeitsverhinderern will wohl so klingen wie die CIA, ist dabei aber so cool wie französische Barocklyrik. In dem Schreiben wurde mir jedenfalls mitgeteilt, dass ich ab dem nächsten Monat kein Arbeitslosengeld mehr, sondern Hartz IV beziehen würde. Als wäre es Schicksal, hatte heute auch meine vor 3 Monaten abgeschickte letzte Bewerbung wieder im Briefkasten gesteckt, mit einem schicken Formbrief, unter dem der Pfad der Dokumentenvorlage mit eingedruckt gewesen war. c://vorlagen/bewerbungen/absagen/deppen-und-hoffnungslose-fälle.doc. Ich hoffte, ich zählte als einer der hoffnungslosen Fälle. Wenn sie mich angestellt hätten, wäre ihnen so ein Fauxpas übrigens nicht passiert, denn ich war IT-Fachmann und Programmierer. Oder wie meine Mutter immer sagte, so ein Computerhansel. Sie sagte es nicht ohne Stolz und mit der Bewunderung der Unwissenden, aber es schwang immer auch das Bedauern mit, dass ich den Kurzwarenladen der Familie nicht hatte weiterführen wollen, als mein Vater in Rente ging. Ich dachte an den alten Kauz zurück. Es ist 1994. Ich bin gerade 16 geworden und seit 4 Wochen keine Jungfrau mehr, was wohl als Highlight der vergangenen Jahre angesehen werden muss, auch wenn sie fast 10 Jahre älter und 50 Kilo schwerer war als ich. Mein Vater wird der Knopfkönig genannt. Das hat nicht etwa damit zu tun, dass er eine Märchengestalt wäre, auch wenn er aussieht wie eine Mischung aus dem bösen Wolf und dem Froschkönig. Er hat vielmehr im Großraum Köln-Düsseldorf-Wuppertal die umfangreichste Auswahl an Horn-, Plastik- und Metallknöpfen. Es ist ein langer Neujahrstag, an dem ich volltrunken direkt von der Silvesterparty in den Laden komme, um an der Inventur teilzunehmen. Kaum bin ich drin und halte mich an der Vitrine mit den alten Schmuck- und Elfenbeinknöpfen fest, kommt mein Vater auch schon auf mich zugestapft. Er hat ein Klemmbrett vor sich, schaut darauf und sieht dann mit kaum verhohlener Vorfreude zu mir auf. Seine Oberlippe zuckt dabei, was wegen seiner großen Schneidezähne an einen Hasen beim Orgasmus erinnert.
»Klaus«, spricht er mich an, »zähl du mich mal die Platt- und Schlupfknöpfe, Messing und Kupfer.«
Ich habe es längst aufgegeben, seine Horrorgrammatik zu korrigieren, beiße die Zähne zusammen und wappne mich, denn ich weiß, was jetzt kommt.
»Und dann kannst du dich die eckigen Knöpfe vornehmen.«
Diesen Scherz macht mein Vater mit der Regelmäßigkeit einer Steuerprüfung und der Verlässlichkeit einer Zugverspätung jedes Jahr wieder. Es gibt im ganzen Laden keinen einzigen eckigen Knopf. Die verkauft mein Vater aus Überzeugung nicht. Ich könnte an dieser Stelle über die Physik der Knopfform ins Detail gehen, wurde sie mir doch immerhin mit der Muttermilch eingetrichtert. Oder eher Vatermilch, aber das klingt irgendwie anstößig. Doch, das erspare ich dir jetzt. Er starrte mich beifallheischend an und ich sagte, ein Würgereiz unterdrückend, »Ha, Jetzt platzt es aus meinem Vater heraus. Er lacht schallend, klopft sich erst auf die Oberschenkel und dann mir auf die Schulter, was mich beinahe zu Boden schickt, denn 11 Pilz machen in meinem Inneren ein paar Jägermeister zu Gejagten. Während mein Vater sich noch vor Lachen ausschüttet, schlurfe ich zum Knopfregal und fange an, die in unzählige kleine Kästen einsortierten Knöpfe zu zählen. Das Telefon klingelt und mein Vater verschwindet für eines seiner berüchtigten Beratungsgespräche in das Hinterzimmer, während ich bei den Messingschellen Größe 1 für Karneval etc. und so weiter oder ähnliches angekommen bin. Die kleinen, glänzenden Dinger sehen lustig aus und ich wette mit mir selbst, wie viele ich davon herunterschlucken kann, bevor mein Vater wieder auftaucht. Ich schaffe 34, was jedoch nur daran liegt, dass wir nicht mehr auf Lager haben. So viel Stolz muss erlaubt sein. Dann kommt mein Vater endlich wieder zum Vorschein. Er schüttelt den Kopf und sagt, »Das war sich die alte Schamutzke. Wollte wissen, ob ich einen Radioknopf für sie haben tue.« Das nun reißt mich, bierselig wie ich bin, in einen schellenklingenden Lachanfall, der Verstärkung von einem Schluck aufbekommt. Wenige Augenblicke später knie ich vor der Kloschüssel und übergebe mich so musikalisch wie noch nie. Unkaputtbare Mehrwegflaschen waren überhaupt nicht unkaputtbar. Wenn man genug Langeweile, eine gesunde Missachtung für die eigene Gesundheit und eine Kochplatte hatte, auf die man verzichten konnte, bekam man sie kaputt. Oder wenn man kochendes Wasser hineinfüllte und sie in ein bereitstehendes Bad mit Eiswasser fallen ließ. Auch ein Vorschlaghammer könnte ihn sicher mit genug Fleiß den Garaus machen, aber dem Beweis bleibe ich bis auf Weiteres wegen meiner übertrieben lärmempfindlichen Nachbarn schuldig. Ich legte mir das Notebook auf den Schoß und klappte es auf. Kurz ging mir durch den Kopf, ob der Elektrosmog direkt über meinen Kronjuwelen an meinem Problem schuld sein könnte, doch dann verwarf ich den Gedanken. Sex mit sich selbst war immerhin besser als gar kein Sex. Aber gar kein Sex hatte auch seine Vorteile. Man hatte mehr Zeit für andere Sachen. Mein Lachen übertönte sogar den Trockenorgasmus der geriatrischen Verkäuferin auf der Mattscheibe, die gerade verkündete, dass die
Unterwäsche in Hautfarben und Rosé bereits ausverkauft sei.
Das Letzte, was ich brauchte, war mir Zeit. Ich wusste ja ohnehin kaum, wie ich die Tage herumbringen sollte. Die gängigen Drogen wirkten bei mir nicht sonderlich gut, das Fernsehen bot mir keine Ablenkung, besaufen konnte und wollte ich mich nicht ständig, und seit meine beinahe Gattin mich vor fast 9 Monaten verlassen hatte, da sind wir wieder beim Thema Sex und Potenz, konnte ich mich nicht mal mehr streiten. Dabei war ich so motiviert gewesen, nachdem ich rausgeflogen war. Ich hatte hunderte von Bewerbungen verschickt, hatte mir vorgenommen, all die Bücher endlich mal zu lesen, die sich in 3 Säulen neben meinem Bett stapelten und die mittlerweile zur Standfläche meiner Minibar geworden waren. Ich wollte eine weitere Fremdsprache lernen, Yoga, Töpfern oder irgendwelche anderen VHS-Kurse belegen. Aber als die ersten paar Dutzend Absagen eingetrudelt waren, die 3 Monate Bezugssperre wegen eigenverschuldeter Kündigung meine Ersparnisse aufgezehrt hatten und Estefania, oben erwähnte Verlobte, mir das Herz herausgerissen und darauf gespuckt hatte, war der Elan recht schnell verloren gegangen. Das Notebook brauchte lange, um einen aktiven WLAN-Zugang zu finden. Meine Nachbarn hatten die unangenehme Eigenschaft, ihre WLAN-Router immer auszuschalten, wenn sie nicht selbst online waren. Es war nachgerade ein Wunder, dass sie nicht auch die gesetzlich verordneten Energiesparlampen herausdrehten, wenn sie das Zimmer verließen. In meiner Lampe strahlten noch immer 3 protzerische 100-Watt-Birnen mit der Sonne um die Wette. Sparte ja auf der anderen Seite wiederum erhebliche Heizkosten. Zum Glück wohnte unter mir ein Student, der den ganzen Tag lang illegale Filme in HD saugte und so seine Leitung dicht machte, dafür aber dann die ganze Nacht über World of Warcraft zockte, sodass ich ab 9 meist einen zuverlässigen Anschluss besaß. Sicher war das illegal, aber was sollte ich machen? Die Telekom hatte mir den Zugang abgeklemmt, nachdem ich einen ihrer Techniker gebissen hatte. Nein, dafür gibt's jetzt keine Rückblende, das ist mir heute noch peinlich. Aber ich traute mich nicht, einen neuen Anschluss zu beantragen, weil er dann vielleicht Anzeige erstatten würde. Während das Notebook endlich ein Netz fand und sich einloggte, nahm ich die zurückgeschickte Bewerbung noch einmal zur Hand. Sie war in der Mitte geknickt und an einer Ecke angestoßen, weil der Briefträger die Wut über seinen miesen Job und das schlechte Wetter immer an meiner Post ausließ. Vielleicht hätte ich auf seine Weihnachtsgrüße auch nicht antworten sollen. Wollen Sie jetzt ein Trinkgeld? Bei der Menge an Post, die ich kriege, sollten Sie lieber mir eines geben, denn immerhin bezahlt mein Porto Ihr Gehalt. Der Knick verlief genau durch das Foto, das ich extra für die Bewerbung hatte machen lassen, und der Mann darauf war nicht mehr der, den ich morgens im Spiegel sah. Zum einen war der rasiert. Zum einen war er rasiert und hatte kurzes, schwarzes Haar, das durch einen selbst eingefügten Photoshop-Effekt leicht schimmerte. Das Gesicht zierte ein selbstsicheres Lächeln, bei dem sich keine von Bier und Fastfood aufgeschwemmten Wangen nach außen wölbten, kaschiert nur von einem struppigen Bart. Das dunkle Jackett, das weiße Hemd und die schmale Krawatte ließen ihn souverän und zuverlässig wirken. Ich blickte an meinem T-Shirt hinab und zählte Flecken von 11 verschiedenen Mahlzeiten darauf. Vielleicht sollte ich es mal wechseln. Warum hatte dieser smarte Kerl auf dem Bild bloß keinen Job bekommen? Ich blätterte weiter und das Arbeitszeugnis meiner letzten Arbeitsstelle kam mir mit einem Vertigo-Effekt entgegen, als stünde Hitchcock hinter der Gardine und riebe sich die Hände. Es war miserabel und dabei noch das Beste, was meine Anwältin hatte herausholen können. Dabei bin ich, das möchte ich vorausschicken, wirklich gut in meinem Job. So gut, dass mich die Arbeit bei Jongemann und Söhne, Damenhygiene, Import und Export international einfach nicht mehr als 3 Stunden am Tag beschäftigt hatte. Da hatte ich eben angefangen, mich anderweitig auszulasten. Es war vermutlich tatsächlich nicht das Schlauste gewesen, meine illegalen Downloads und meine Pornosammlungen auf dem Firmenserver abzulegen. Oder über den Firmenanschluss mit meinem alten Schulkollegen Hannes in Südafrika zu telefonieren. Aber das waren auch andere Zeiten, damals. Heute ist wieder ein besonders öder Tag, also lade ich eine Menge Krempel auf den Firmenserver hoch, während ich mit Hannes telefoniere, der mir die Vorzüge südafrikanischen Obstes schildert. Wenigstens hoffe ich, dass er von Obst spricht. Die Uploads sind abgeschlossen und ich packe gerade die neuesten Download-Links in ein Rundmehl, als mich die Gerhard per Skype annervt. Ein kleines Textfenster erscheint mit dem Geräusch einer geöffneten Flensburger Flasche auf meinem Bildschirm und verkündet:
Lieber Klaus, es wäre supi, wenn du den Newsletter heute noch rausschicken könntest. Kussi, Rita!
Allein für dieses supi sollte ich ihre Festplatte mal formatieren. Ach, aber bevor sie mich auch morgen noch damit nervt, schalte ich rasch um, programmiere den Newsletter zu Ende. Dabei höre ich Hannes weiter dabei zu, wie er von prallen, süßen Melonen und geilen, knackigen Äpfeln spricht. Langsam werde ich misstrauisch. Eigentlich will die Gerhard den Newsletter nochmal gegenlesen, aber das ist mir heute echt zu stressig. Also haue ich das Ding einfach so raus. Es vergeht ungefähr eine Viertelstunde, dann klingelt mein Telefon, intern, die Nummer der Gerhard. Hör mal, Hannes, wir sprechen morgen. Klar, kein Problem, schnattert er mir ins Ohr und hat aufgelegt. Ich schaue den Hörer noch einen Augenblick an, dann nehme ich das andere Gespräch entgegen.
Klaus?
Ja, Rita. Ich widerstehe dem Drang, das Telefon aus der Buchse zu reißen, über den Flur zu stürmen und sie mit der Schnur zu erdrosseln.
Klaus, da scheint im Newsletter etwas mit dem Artikel 11-EU-9 schiefgelau.
Ihre Stimme versagt und ich höre im Hintergrund lautes Stöhnen aus ihren Computerlautsprechern. Eis breitet sich in meinen Magen aus und ich rufe den Newsletter auf. 11-EU-9. Was ist das nochmal? Ah ja, hygienische Einmalhandschuhe, Einheitsgröße. Diesen neuen Programm und irgendein Vollidiot hat sich gedacht, dafür bräuchte man eine Videoanwendungsanleitung, weil die Leute ja nicht wissen, wie man beschissene Gummihandschuhe anzieht. Ich klicke auf den Link und erstarre, als der Browser kurz nachlädt und dann ein Video abspielt, in dem zwar ebenfalls Handschuhe vorkommen. Und sie werden auch im weitesten Sinne des Wortes angewendet, aber die Art des Einsatzes entspricht mit den daran beteiligten Körperöffnungen wohl nicht den Vorstellungen meiner Chefin oder denen unserer 14.369 Kunden, die den Newsletter erhalten haben. Und ich sage Kunden, weil davon 90% männlich sind. Warum die einen Newsletter zu Damenhygieneartikeln beziehen, will ich gar nicht wissen. Aber sicher ist, ich bin am Arsch. Die Staatsanwaltschaft stellte damals das Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung gegen eine erhebliche Geldsumme ein. Die geschädigten Film- und Softwarefirmen waren weniger genügsam. Unterm Strich blieb mir vom Arbeitslosengeld darum ungefähr ein feuchter Furz, von dem ich auch noch Miete, Essen und den Rest bezahlte. Kein großer Unterschied zu Hartz IV. Ihr werdet verstehen, dass unter diesen Umständen der Drang, einer neuen, geregelten Arbeit nachzugehen und dann lange Jahre auch nicht mehr Geld zur Verfügung zu haben, schnell nachließ. Wenn man erstmal genug Selbstwertgefühl abgelegt hat, lebt es sich ganz erholsam am unteren Rand der Gesellschaft. Ich pfefferte die Bewerbung in die Ecke und köpfte damit die Sonnenblume, die das letzte bisschen Natur in meinem Wohnzimmer darstellte. Ich schreibe bewusst nicht das letzte bisschen grün, denn grün war sie schon lange nicht mehr. Und außerdem gab es in meiner Spüle eine Menge pelzigen Belags in satten Grüntönen. Endlich gab mein Notebook das ersehnte Ping von sich und ich war online. Sofort prasselten Skype, Facebook und Twitter-Nachrichten auf mich ein. Lauter interessante Leute da draußen. Naja, zumindest waren sie interessanter, als auf die Wand zu starren oder sich den Beleidigungen auszusetzen, welche die Fernsehsender Programm nannten.
»Wo war's denn?« wollte Hammer 911 wissen, und ich berichtete ihm nicht ganz wahrheitsgemäß, »hab ne Alte hier.«
Orthographie und vor allem Großschreibung habe ich mir weitgehend abgewöhnt. Wenn dies hier jemals in einem Buch erscheinen sollte, hat sich vermutlich eine tapfere Lektorin bereits die gesamte Kauleiste daran ausgebissen, das in eine lesbare Form zu bringen.
»Geil«,
hakte Hammer 911 nach, und ich schrieb nur knapp, »total«. Denn jetzt öffnete sich das Fenster von Julia-Love, die mir vorschlug,
»Ich möchte dir schmutzige Sachen ins Ohr flüstern, während du kommst.«
So verlockend das auch klang, war es doch zu schön, um wahr zu sein. Also korrigierte ich meinen Spam-Schutz nach. Die Hälfte der Fenster schloss sich darauf hin und ebenso viele Einträge verschwanden aus den Freundeslisten der Programme.
»Du hast schon gesehen?« fragte mich Honko Master, zu dem ich eine locker freundschaftliche Beziehung pflegte.
Es folgte ein endlos langer Link, den ich anklickte, um einem Motorradfahrer dabei zuzusehen, wie er von der Straße abkam und mit dem Kopf in einem Pferdehintern landete. Ich antwortete mit einem lustigen Video, bei dem sich eine niedliche Cheerleaderin ein Bein brach. Ja, ich weiß, es heißt eigentlich nur Cheerleader, aber ich möchte verhindern, dass jemand auf die Idee kommen könnte, ich würde eine männliche Hupfdohle niedlich nennen. Dabei bin ich keineswegs homophob. Muss aber das bisschen natürlichen Machismo, den die Natur mir mitgegeben hat, eisern verteidigen. Wenn ich nicht gut aufpasse, komme ich sonst noch im rosa Ballettkleidchen im Stadtpark wieder zu mir. Der Abend ging also so mit eitlem digitalen Smalltalk ins Land, bis mein Handy klingelte. Es war ein einfaches Prepaid, denn auch Telefon wollte mir die Telekom nicht geben. Guthaben war auf der Karte schon lange nicht mehr, anrufen konnte man mich jedoch auch weiterhin. Die Nummer war unterdrückt, doch mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich seit 3 Tagen mit niemandem mehr gesprochen hatte. Also unter Zuhilfenahme meiner Stimmbänder. Und so ging ich trotzdem ran. »Ja?«
»Rate«, rief eine begeisterte Stimme, die ich sofort wiedererkannte.
»Hannes?«
»Genau, rate.«
»Du hast jetzt«, setzte ich an, aber ein Satz, den Hannes mich am Telefon zu Ende sprechen ließe, musste aus weniger als 3 Silben bestehen.
»Ich bin im Land«, sagte er, »wir beide, heute Abend, disse.«
»Ach, ich«, versuchte ich, all die wichtigen Dinge unterzubringen, die mich heute Abend banden. Der Chat mit Til Schweiger auf pro7.de beispielsweise, denn ich wollte den Kerl schon immer mal fragen, ob Pinocchio ihn bereits verklagt hatte, weil er seinen hölzernen Schauspielstil abkupferte, oder ob sich Kermits Anwälte gemeldet hätten, weil der Frosch seine Stimme wieder haben wollte.
»Alter, morgen muss ich schon wieder weg. Also, heute.«
Ich wollte Hannes schon gern mal wiedersehen. »Ich hab gerade...«
»Geht alles auf mich.«
Das gab den Ausschlag.
»Okay.« »Ich hol dich um 11 ab.«
»Ich warte unten.« Hannes legte auf. »Hallo?« fragte ich wieder besseren Wissens, ließ das Handy sinken und erschrak, als ich auf die kleine Uhr im Computerbildschirm blickte. 22 Uhr. Ich hatte nur noch 1 Stunde, um zu duschen, mich umzuziehen und 2 Kilometer durch die Stadt zu laufen. Denn ich würde Hannes ganz sicher nicht verraten, dass ich aus meiner schicken Eigentumswohnung in dieses Loch gezogen war. Ich würde ihn darum vor meinem alten Haus erwarten, und hoffte, dass er einigermaßen pünktlich war, denn es war ziemlich kalt.